Triggerwarnung. In der nachfolgenden Stammtischfolge beschäftigen wir uns mit psychischen Erkrankungen sowie deren Symptomen und Auswirkungen. Die Inhalte können unangenehme Gefühle und Erinnerungen hervorrufen oder negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein könnte. Telefonische Unterstützung und Hilfe gibt es unter 143, die dargebotene Hand, dem Schweizer Sorgentelefon oder für Kinder und Jugendliche unter 147. Des Weiteren findet ihr im Internet die psychiatrischen Notfallnummern der Krankenhäuser in eurer Umgebung. Wir sprechen in dieser Folge über unsere persönlichen Erfahrungen und den Umgang mit Depressionen. Wir wollen damit einen Beitrag dazu leisten, dass psychische Erkrankungen weniger stigmatisiert werden. Wir sind jedoch keine ExpertInnen und erheben dementsprechend keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit.
Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo zusammen, heute im Stammtisch haben wir Diana Horstmann vom RefLab.
Hallo.
Und der Felix Reich.
Hallo miteinander.
Und wir müssen zugeben, die Themenfindung ist heute die Woche nicht so rund gelaufen. Wir haben nicht gewusst, über was reden. Und jetzt aufgehängt ist die Stammtisch-Episode in einem Artikel in der aktuellen Reformiert-Ausgabe. Und zwar, wenn die Seele leidet, ist nichts tun immer falsch. Da geht es um psychische Probleme, wie man den Leuten kann unterstützen und helfen kann. Und selbst beim Vorgespräch, das wir geführt haben, haben wir gemerkt, wie solche Themen immer noch stigmatisiert werden. Ob es jetzt im Kopf das stattfindet oder in der eigenen Wahrnehmung oder einfach aufgrund von Erlebnissen, die wir in unserem Umfeld machen. Und du tust mich korrigieren, Felix, weil der hat es ja in Zeitung geschrieben gehabt. Seit 2021 ist der Anteil der neuen Fälle von psychischen Erkrankungen schweizweit jährlich rund 30%. Und in den Jahren 2016 und 2020 war der Anteil nur 6% gewesen. Und man liest auch immer wieder in den Zeitungen, wie auch die Jugendabteilungen, also Jugendpsychiatrie, wie es keine Plätze gibt. Burnout-Zahlen nehmen zu. Also es sieht so aus, als wäre die Gesellschaft kränker geworden in den letzten Jahren. Gewisse Sachen sind nachvollziehbar, zum Beispiel die externen Faktoren, wo wir ohnmächtig sind, wie zum Beispiel die Pandemie, wo wir uns müssen anpassen müssen, anschliessend der Krieg. Aber auch die Ansprüche, die zunehmen, seitens der Arbeit, die Rollen, die wir erfüllen müssen, verschiedene Rollen, die wir erfüllen müssen. Also es sieht so aus, als würde die Gesellschaft kränker werden.
Genau, und vielleicht einfach noch als Ergänzung. Anlass vom Artikel sind auch die sogenannten Erste-Hilfe-Kurse, die in Norwegen entwickelt worden sind und jetzt durch die EQS, also die Evangelische Reformierte Kirche Schweiz, unterstützt werden und der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt werden. Das sind so Kurse, die sich anlehnen an den Erste-Hilfe-Kursen, die man kennt, die man irgendwie vor der Autoprüfung machen muss oder wo auch immer. Aber die fokussieren auf das Erkennen von psychischen Erkrankungen. Also was mache ich, wenn ich jemanden im Umfeld habe, in einer Jugendgruppe, wo ich das Gefühl habe, da liegt so etwas vor, was kann ich machen? So, also das ist so wie sind so ja in dem Bereich Ersthilfekurs.
Und die sind auch gut besucht.
Die sind sehr gut besucht, genau. Das ist die Landeskirche Bern, die das, glaube ich, als erste lanciert haben, sehr erfolgreich. Und jetzt gibt es auch in Zürich und in vielen anderen Kantonen. Und das scheint wirklich auch ein Bedürfnis zu sein von kirchlichen Angestellten und Freiwilligen, sich da besser auszukennen und sich in einem guten Sinn können verhalten.
Ja, und das Thema ist, wie soll ich sagen, sensibel und intim. Wir haben ja gedacht, dass wir auch vielleicht auch Sachen preisgeben, die wir selber erlebt haben. Und vielleicht zum Starten, wo ich es jetzt moderieren will, etwas, was ich jetzt selber persönlich erlebt habe, war mit 30 nach der Scheidung, die ich erlebt habe. Bin ich sehr schnell in eine Phase hineingekommen, wo man sagen kann, hochdepressiv. Und vorher hatte ich, also Ich bin auch einen Tag in ihrer Klinik. Ich hatte das Gefühl, sie ist gleich nicht für mich, aber in ihrer Klinik war ich drin. Und das war das Gefühl von Ohnmacht, dass die negative Kraft dich wegzieht, obwohl du das Gefühl hast, eigentlich läufst ziemlich glücklich durch das Leben und es kann dir eigentlich nichts passieren. Also das hat mich recht überrascht, denn dass Sachen können passieren können, die dich so destabilisieren, dass du dein Leben nicht mehr in der Hand hast.
Darf ich fragen, was war für dich der Punkt gewesen, wo du so das Wort Depression akzeptiert hast? Also ist das etwas gewesen, wo für dich schnell als Erkrankung erkennbar gewesen ist? Oder so im Stil von mir, ja, jetzt hat mir einfach etwas aus der Bahn geworfen, jetzt geht es mir schlecht. Und was ist an dem Punkt passiert? Also was hat das verändert für dich?
Also zuerst ist ja der Schock von dem... von dieser Nachricht und irgendwann funktionierst du am Anfang und irgendwann wirst du eingeholt von dieser Trauer. Und bei mir war es dann so, gewesen, dass ich, es hat sich so eingeschlichen, zuerst wollte ich nicht raus und bin mit den Kollegen zum Beispiel Samstag raus. Und
also das, Rückzug eigentlich.
Genau, Rückzug und es hat Kollegen gehabt, die das akzeptiert, andere, die richtigerweise versucht haben, mich ein bisschen anzustossen. Und irgendwann ist, also hat sich das wie immer wie zusätzlich verstärkt und die Angst ist so gross geworden, dass ich sogar nicht Sachen gemacht habe, die ganz normal wären, wie in einem Tram oder in einem Bus reingehen. Und irgendwann ist dann, habe ich gemerkt, irgendetwas ist jetzt nicht gut. Und natürlich habe ich mich dann also von einem Arzt und von einem Spezialist untersuchen und behandeln. Dann musst du irgendwelche Fragen beantworten, wo du dann merkst, wie schwer das ist. Oder? Aber ich habe gemerkt, vor allem, ich habe es selber nicht im Griff, ich kann es nicht mit meiner eigenen Kraft, mit rausgehen, mit bewegen, mit versuchen, möglichst selber im Kopf zu denken, dass es alles gut ist, dass es wird irgendwann vorbei sein. Also alles die eigene Kraft hat dann gefällt. Dann ist es wie ein Teufelskreis. Du bist in einem Bereich, wo du die Kraft nicht mehr hast, um zu reagieren. Und die Batterie geht immer weiter ab. Also die Energie geht immer weiter ab. Und irgendwann merkst du selber, es geht nicht mehr. Also ja.
Hattest du den Moment, weil ich das bei mir festgestellt habe, ich hatte auch eine mittelgradige bis hin zu schwere depressive Episode. Und als ich dann wusste oder als mir dann gesagt wurde, hey, das ist das, war ich total erleichtert, weil so in dem Moment irgendwie für mich klar war, okay, ich habe jetzt wieder eine Idee, dass ich Leute um mich rum habe, die mir helfen können und dass ich irgendwie einen Weg habe, den ich gehen kann oder dass es eine Krankheit ist, mit der ich umgehen kann und wo ich weiß, dass mir geholfen werden kann und dass ich mit dieser Diagnose und meine Symptome auch einordnen kann und auch, so als wäre ich nicht mehr so hilflos gegenüber den Symptomen, die ich natürlich festgestellt habe, die natürlich irgendwie auch mich runtergezogen haben und einfach bei mir persönlich total psychosomatisch war. Also mein Körper hat einfach reagiert, ganz, ganz krass. Aber sobald ich dann wusste, okay, es ist eine mittelgradige bis schwere depressive Episode, hatte ich quasi dann den Moment, okay, ich bin nicht mehr hilflos. Auch wenn ich mir vielleicht nicht gut alleine helfen kann oder Hilfe von außerhalb oder von außen brauche oder von Ärzten oder in einer Klinik, ich war auch in einer Klinik, kann ich trotzdem dadurch, dass es einen Namen für mich hat, damit irgendwie umgehen besser.
Ja, vielleicht das Benennen von Sache, ja, aber trotzdem, ich habe mir so viel Schuldgefühl gehabt, weil zum Beispiel auch bei der Arbeit weggefallen. Das heisst, der Druck, den man sich selber auferlegt, immer noch performativ zu sein, immer noch müssen zu leisten, nicht müssen oder können krank sein. Ah, also, das ist für uns eigentlich nur eine Scheidung. Also, weißt du, du lebst, du bist einigermaßen gesund. Was ist mit dir los? Also, suchst du jetzt wirklich den Haar in der Suppe? Oder? Also, und gleichzeitig habe ich mich recht. Also, es ist vielleicht lustig, dass ich, also lustig, Es war nicht lustig. Aber ich habe die Nähe von meiner Mutter gesucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Geborgenheit war. Und ich weiß noch, ich bin einmal, zweimal irgendwie bei ihr übernachtet. Mit einer Matratze irgendwo im Wohnzimmer. Da. Und es war einfach nur, sie kocht und ich bin wieder ein kleines Kind. Und es ist das Gefühl von Geborgenheit und nichts müssen machen. Und das habe ich 2-3 Wochen lang gebraucht. Also ich bin auch nicht 2-3 Wochen lang bei ihr geblieben. Aber ich habe wirklich so eine Zeit gebraucht, wie ein...
Ein Kind
oder ein verletztes Tier, das sich zurückzieht in eine Hölle und dort jetzt erstmal das, die Trauer muss akzeptieren und die Ohnmacht und gleichzeitig zu akzeptieren von einer dunklen Seite von dir, wo wahrscheinlich die ganze Zeit um war. Also weißt du, so die gewisse Teufel und so, aber wo ich vielleicht auch verdrängt hatte, das Leben lang. Vielleicht hatte ich nur Glück vorher, oder? Habe ich mir gesagt.
Ich finde es ganz spannend, dass du das sagst, weil das, was ich während meiner Depression gelernt habe, als erstes so mitgelernt habe, war, was sind deine Bedürfnisse oder wieder auf die eigenen, auf die Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben, zu hören und das mal sozusagen zu trennen oder zu unterscheiden von dem, was ich vielleicht annehme, was die Erwartungshaltung von außen ist oder was außen von mir erwartet, dass ich tun sollte oder der strafenden Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, ich muss doch aber performen und ich muss doch aber eine Leistung erbringen und dem Perfektionismus in mir, der auch noch da ist und diese ganzen Stimmen sozusagen mal auszuschalten oder versuchen auszuschalten, einfach zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse sind Liebe, Geborgenheit, soziale Interaktion, so wie es mir gut tut, essen und schlafen. So. Und so, das, so diesen Grund wieder hinzubekommen oder da wieder ein Gefühl für mich zu bekommen im Sinne von, habe ich jetzt eigentlich gerade Hunger oder möchte ich jetzt eigentlich mit Menschen interagieren? Tut mir das gerade gut oder tut mir das nicht gut? Oder bin ich gerade einfach nur müde und will einfach nur schlafen? Und das, was du sagst, dass du zum Beispiel das einfach bei deiner Mutter warst und diese Liebe und Geborgenheit und vielleicht auch dieses Verletztsein, wie ein verletztes Tier sich zurückziehen, ist ja irgendwo auch ein Ausdruck von irgendwie so dem Runterfahren vom Organismus und wieder zurück zu dem, ich höre mal einfach nur auf die Grundbedürfnisse und schau mal, dass diese Grundbedürfnisse einfach gut erfüllt sind. Ich habe regelmäßig gutes Essen, ich weiß, dass ich essen kann und dass ich schlafen kann und dass ich Zuwendung erfahre, wenn ich sie brauche und wenn es mir gut tut. Und vielleicht auch alles andere, was in der Welt sozusagen an gesellschaftlichen Ansprüchen und sowas immer auf einen einprasselt, so ein bisschen ja auch auszuschließen, weil das vielleicht auch in der Phase ist, in der man damit eben gerade in dem Moment überhaupt nicht umgehen kann oder auch umgehen will, weil man weiß, okay, es sind gerade andere Themen, die viel wichtiger sind, um die ich mich kümmern muss. Und das alles hat gerade keinen Raum, sondern der Raum ist gerade ich für mich gesund werden und schauen, was mir gut tut und was für mich gut ist. Und das kommunizieren lernen oder zumindest auf natürliche Art und Weise zu versuchen, für sich umzusetzen in dem Moment.
Ja, und wenn man ehrlicherweise ist, muss man sagen, also ich hätte es nicht verstanden, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Das ist so eine von diesen typischen Beispielen, wo du sagst, das Gleiche wie du jemanden verlierst, wo der Liebe ist, oder? Das empfindet man während der Trauer. Ich glaube, du kannst aus lauter Empathie kannst gewisse Gefühle vielleicht erahnen, aber es ist etwas anderes, was nach dir passiert. Und jetzt man kann es ja unterschiedlich nennen. Also ich finde, eine Depression ist immer ein Ungleichgewicht zu dem, wo du willst sein oder bist. Und das, was die aktuelle Situation ist. Und bei mir ist dann auf einem Klaff so verschiedene Bereiche gewesen, wo ich das Gefühl hatte, hey, es ist nicht mehr so, wie ich mir das wünsche. Und eigentlich braucht es ja die Zeit, um überhaupt die Veränderungen zu machen. Sei es eine andere Arbeit, sei es neue Freundschaften, sei es etwas, was dir besser gut tut oder eben später eine neue Beziehung. Am liebsten möchtest du, dass auf einem Klaff alles wieder gut ist. Aber das ist ja illusorisch, oder? Du musst ja nah an dem arbeiten. Und das ist das, wo deine Kräfte zehrt.
Vielleicht, um das einmal kurz gesagt zu haben, wir haben jetzt viel über Depressionen geredet. Es gibt relativ klare diagnostische Aspekte, die festgestellt werden. Also wenn man an einer Depression erkrankt ist oder man sozusagen ein Anamnesegespräch hat mit Psychotherapeuten und Psychologen, dann gibt es einfach ein paar Hauptsymptome, die festgestellt werden und ein paar Zusatzsymptome. Und je nachdem, welche Symptome eben auftreten, wird eine Depression gegliedert in eine leichte, mittelgradige oder auch schwere Depression. bei den Hauptsymptomen, die vorhanden sind, geht es um Antriebsmangel, Interessensverlust oder auch Freudlosigkeit und grundsätzlich eine gedrückte Stimmung. Und die Zusatzsymptome, die auftreten können, sind ein vermindertes Selbstwertgefühl, Suizidgedanken oder auch Suizidhandlungen, verminderte Konzentration, Schlafstörungen, pessimistische Zukunftssichten, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit und verminderter oder auch sehr gesteigerter Appetit. Bei mir zum Beispiel, ich habe aufgehört zu essen und ich habe es nicht gemerkt. Ich bin eine schmale Person, ich habe 5 oder 6 Kilo abgenommen und habe das nicht mehr gemerkt, weil ich einfach nicht mehr gegessen habe, weil ich so viel Stress hatte, weil ich so viel das Gefühl hatte, ich muss irgendwie funktionieren, dass Essen einfach weggefallen ist, weil dafür kein Raum mehr da war und ich auch einfach keinen Hunger mehr hatte. Also bei mir war es ganz klar einfach kein Appetit mehr und ich habe aufgehört zu essen.
Und das, also ja, und das sind ja die, die Sachen, die der Körper auch braucht, oder? Also
voll, so, komplett.
Die Mineralien, also, ja. Also die Vitamine, alles das Zeug, was es braucht. Und gleichzeitig, also beim Schlaf habe ich gewusst, das erste halbe Jahr an, ich bin immer um 3 verwacht in der Nacht. Und
das 3 Uhr ist so eine klassische Zeitgefühl.
Das habe ich nicht können steuern. Um 3 bin ich wach gewesen.
Ja.
Das heisst ja, also wenn ich um 10 oder um 11 bin geschlafen, habe ich nach 4-5 Stunden geschlafen. Und dann bin ich wach bis um 7. Also sehr oft bin ich früher arbeiten. Aber mir ist ja klar, dass das dann über 4-5 Monate irgendwann ist die Energie weg war. Also die Batterie leer, ist nicht mehr gegangen. Und das habe ich nicht können steuern. Das ist eminent wichtig. Es ist nicht der Schlaf gewesen, von ich gehe Party machen und bin selber schuld. Ja.
Ich will noch auf etwas zurückkommen, was du gesagt hast und wo so wie zwei Seiten gezeigt haben für mich. Eben so einerseits so das verletzte Zurückziehen, die Höhle, die du beschrieben hast. Also ist ja dein Bild. Und das andere aber vorher, du ziehst dich zurück und dann die einen Kollegen haben das akzeptiert und die anderen, hast du gesagt, haben richtigerweise das nicht akzeptiert, dass sich gemeldet. Und vielleicht können wir jetzt da drauf, eben, und das geht ja auch in dem Artikel, wie reagiert das Umfeld. Und wahrscheinlich ist für vielen Leuten wie eine gewisse Hemmschwelle da, überhaupt zu reagieren. Eben lässt man dich jetzt einfach in Ruhe und lässt dich in deiner Höhle. Oder sag ich, hey, komm raus. Und was ist für dich dort der richtige Umgang gewesen? Also du hast gesagt, eben, eigentlich ist es gut gewesen, wenn das nicht akzeptiert worden ist, dass ich mich jetzt da einfach zurückziehe.
Also für das Umfeld ist es schon sehr schwierig. Weil die Ohnmacht, die die Person fühlt, ist auch die Ohnmacht, die so weitergeht auf die anderen. Weil sie merken, eigentlich habe ich die Person gern oder lieb und ich möchte ihr gut tun, aber ich weiß nicht, wie ich mich so verhalten soll. Und zumindest, sage ich mal, die Option anbieten, rauszugehen, ist sicher gut und positiv. Dann kann die Person, die betroffen ist, immer noch entscheiden, soll ich oder soll ich nicht. Wahrscheinlich muss man aber auch ein bisschen mehr ziehen. Also wenn ich würde sagen, auf welcher Seite muss man kippen, dann ein bisschen mehr überzeugen.
Also lieber zu viel als zu wenig.
Genau, das wäre jetzt so im Nachhinein. Dann habe ich es vielleicht nicht so empfunden. Dann habe ich empfunden, ey, es geht um mich und die entscheiden. Aber wenn du merkst, nach 2 Wochen, wo du nicht rausgehst, also ich meine, du gehst schon einkaufen, aber du machst sonst nichts anderes, bewegst dich nicht. Und ja, früher habe ich 4-6 Mal in der Woche Sport gemacht. Irgendeine Form von Sport, ob es jetzt Fußball, Schwimmen oder weiss nicht was. Dann plötzlich machst du gar nichts mehr. Dann merkst du, da muss irgendetwas nicht gut sein. Und dann zwingst du dich auch noch. Also aus Selbstliebe, aber auch aus altruistischer Liebe. Du willst schon nicht. Also, wenn ich die Augen von meiner Mutter gesehen habe, von meinen Freunden, habe ich gedacht, hey, ich muss wieder gesund werden. Also weißt du, ich kann denen das nicht antun. Das ist auch ein bisschen das Verzwickte. Oder du willst selber gesund werden, aber du willst schon nicht die Last auferlegen, den anderen, die drumherum sind. Und das, also im Nachhinein muss ich sagen, ja, muss ich bei all denen bedanken, die mich dann unterstützt haben und auch so hartnäckig waren, manchmal. Und irgendwann aber ist der Moment gekommen, wo ich selber müssen, ja, wie zugeben, jetzt geht es nicht mehr und ich muss auch, sage ich mal, von Ärzten unterstützt werden. Oder es ist jetzt wie, ja, es fehlt echt Energie, um überhaupt zu reagieren. Und unter Umständen können wir auch sagen, wenn wir es negativ formulieren, dass das Netz kann dazu führen kann, wenn du nicht Hilfe suchen willst, dass es wie ausdehnen, die Phase. Weißt du, so, vielleicht hätte ich früher Hilfe suchen müssen. Und durch die Hilfe, die du vielleicht von außen hast, Bei gewissen Maske gibt verliehen, dass es dann wieder gut wird, oder? Bei anderen tut es vielleicht dazu führen, dass, dass es streckt, die Zeit streckt, bis es dann nicht mehr geht, oder?
Also was, wenn du jetzt privat so eingebettet bist, das Gefühl hast, wir handeln das schon, oder was?
Genau.
Also, stimmt das jetzt recht?
Genau, oder einfach nicht sagen, also es ist schon so, dass es ein bisschen stigmatisiert wird, dass wenn man zum Psychiater muss gehen. Also weißt du, so, jemand, der jetzt muss schauen zu dir, dass das in deinem Köpfchen dann wieder herbekommt.
Und das war bei dir gewesen, das ist schwere, oder ist das, hast du das im Umfeld gespürt?
Das habe ich bei mir gehabt. Das habe ich bei, also ich würde sagen, das ist alles eine Frage von Wahrnehmung, wobei es gibt ja fließende Übergänge, oder, wo du nicht weißt, was meinen die anderen, was meine ich. Aber das, was ich sagen will, ist, vielleicht hätte ich müssen, jetzt im Nachhinein, hätte ich müssen wie vorher loslassen und sagen, nein, ich will jetzt nicht kämpfen, es ist jetzt traurig, es ist jetzt etwas, wo nicht gut ist, ich brauche sofort Hilfe, und zwar professionelle Hilfe, und alles fallen, wäre vielleicht auch eine Variante gewesen. Aber, wie soll ich sagen, ich weiss, ich kann nicht zurückgehen, oder? Bei mir war mehr gewesen, das Leben ist doch schon gut und es geht schon noch, und ich habe noch Freunde und eine Familie und ich mache und ich tue mir jetzt so gut und so weiter, und das hat sich gestreckt und irgendwann ist die Trauer oder sagen wir mal, die Selbstverleugnung so gross gewesen, dass das ganze Kartenhaus zusammengefallen ist.
Vielleicht zwei Sachen noch einmal dazu. Depressionen sind nie monokausal, also es gibt unterschiedliche Gründe, aus denen sich Depressionen entwickeln können. Das kann natürlich irgendwie ein konkreter Schicksalsschlag jetzt sein, der das dann letzten Endes auslöst. Es kann grundsätzlich ein Ungleichgewicht, oder es gibt Forschungen, die darauf hinweisen, dass es auf ein Ungleichgewicht der unterschiedlichen Hormone im Kopf zurückzuführen ist. Es kann aber auch einfach mit dauerhaftem Stress oder dauerhafter Belastung zusammenhängen. Wie gesagt, es kann einzelne konkrete Auslöser geben. Es ist einfach nicht monokausal. Es gibt unterschiedliche Gründe, die damit zusammenwirken können. Und jetzt, wie du sagst, irgendwie, du hast das Gefühl, vielleicht hättest du einfach vorher irgendwie loslassen sollen oder hättest vielleicht vorher den Moment haben sollen, wo du sagst, hey, ich brauche Hilfe oder ich brauche Unterstützung, sondern du machst immer noch weiter und irgendwann ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Das muss eben nicht bei jedem so sein. Aber so wie du gesagt hast, ich habe das auch erlebt. Ich war irgendwie fast eine Woche nicht draußen und habe dann gemerkt, ich war eine Woche nicht draußen. Warum war ich denn eine Woche nicht draußen? Sowas.
Ja, wo ist das Leben gegangen? Also, weißt du,
voll, genau. Was ist irgendwie passiert? Gleichzeitig habe ich in einem Artikel gelesen, und das fand ich sehr spannend, den Gedanken, dass diese Antriebslosigkeit und dieses sich zurückziehen natürlich in dem Sinne auch schon ein Symptom oder eine Reaktion ist darauf, dass der Körper davor einfach schon komplett aufgebraucht wurde. Also die Energie, sei es jetzt die geistige Energie oder die Energie, um irgendwelche Emotionen, die da sind, nicht zuzulassen. Weil es geht natürlich auch ganz viel darum zu schauen, was für Emotionen habe ich und wie gehe ich mit negativen Emotionen um. So, wenn ich negative Emotionen immer wieder in mich hineinfresse oder die nicht zulasse, wie eine Angst oder eine Trauer, dann kann es eben auch eine psychische Erkrankung befördern, wie eine Depression. Auch einer von den Gründen sozusagen. Und ich fand das ganz spannend, dass, ich glaube, es war eine Psychotherapeutin, die eben auch gesagt hat, es gibt einen Grund, weshalb man sich so zurückzieht oder weshalb man nicht rausgeht oder weshalb man quasi in dem Modus ist, dass man nichts mehr machen kann und teilweise nur im Bett liegt. Und ich habe für mich Puzzeln angefangen. Puzzeln ging super. Puzzeln war meine Beschäftigung in der Zeit. Ich war Puzzlemeister. Ja. es gibt einen Grund dafür, weil der Körper eben davor schon so angestrengt ist und die Psyche auch davor schon so ausgelaugt ist und so viel Energie für andere Dinge und sich verausgabt hat und so viel Energie für andere Dinge gebraucht hat, dass das quasi die Reaktion schon darauf ist. Und in dieser Phase, in dieser Akutphase, sich dazu zu zwingen, rauszugehen oder das, was Felix gesagt hat, wie soll das Umfeld reagieren? Sollen die einen eher so ein bisschen mehr pushen und sagen, hey, jetzt komm doch mal wieder mit raus und mach doch mal. Das ist ein schmaler Grat. Das ist ein total schmaler Grat. Weil wenn du noch in dieser Erschöpfungsphase drin bist, dann kann jede zusätzliche Belastung sozusagen dann wieder dazu führen, dass du danach nach Hause kommst und denkst so, okay, jetzt kann ich erstmal wieder eine Woche lang nichts machen. Und habe halt auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Mache ich jetzt irgendwas nicht? Gehe ich jetzt irgendwo nicht hin, weil ich irgendwas vermeiden will? Das ist dann wieder kontraproduktiv. Also ein schmaler Grad super sensibel. Wenn es darum geht, irgendwelche Gefühle zu vermeiden, dann ist es wieder total negativ, weil das dann eher das befördert. Also so gerade, wenn es um die Entwicklung zum Beispiel von einer Angststörung oder sowas geht. Ich konnte nicht mehr auf Konzerte oder in zu großen Menschenansammlungen oder sowas gehen. Und da hat es für mich, oder auch Autofahren war auch schwierig. Da habe ich regelmäßig Schweißausbrüche bekommen, wenn ich Auto fahren sollte. Und habe dann zwischendurch gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie zwischendurch anhalten und mich erstmal wieder beruhigen oder so. Und das ist eben so eine Mischung zwischen, ist es eine Vermeidung, habe ich eine Angst und will diese Angst vermeiden und mache deswegen irgendwas nicht? Oder bin ich einfach noch komplett erschöpft und mein Körper ist noch total in diesem Erschöpfungszustand und ich bin noch in der Erholungsphase und habe deswegen noch gar keine Energie, um wieder was zu machen? Oder, wie du jetzt gesagt hast, Felix oder auch du, Luca, ist es wirklich schon der Punkt, wo ich sage, hey, ich kann eigentlich und ich weiß, dass es mir gut tut und ich mache es jetzt auch wenn es gerade in dem Moment für mich anstrengend ist.
Und wie ist denn für dich gewesen? Also ist der Rückzug einfach Symptom gewesen und quasi ein Fortschritt von der Erkrankung oder schon ein Teil von der Therapie quasi? Eben wenn du sagst, Erschöpfungsphase, also hast du irgendetwas wie Kraft aus dem geschöpft, aus dem Rückzug?
Voll. Also bei mir war es tatsächlich sozusagen schon Form von Therapie in dem Sinne und auch einfach das, was mein Körper gebraucht hat. Also bei mir war es so, dass ich einfach sehr stressbelastet war, eine viel zu lange Zeit. Und ich habe ja schon gesagt, bei mir ist es so, dass ich einfach psychosomatisch veranlagt bin. Das heißt, ich spüre Dinge in meinem Körper und ich bin einfach irgendwann komplett zusammengebrochen und dachte, ich habe einen Herzinfarkt mit 30. Und mit Krankenwagen und Notruf und allem ins Spital gefahren worden und alles untersucht und geschaut und EKG und so. Und es war alles in Ordnung. Und danach bin ich eben zu so einer, in eine psychosomatische Klinik dann und habe da wirklich 2 Stunden lang mit denen gesprochen. Und dann war eben der Moment, wo ich quasi dann die Diagnose bekommen habe. Und dann war auch irgendwie klar, die haben auch gesagt, sie würden mir auf jeden Fall einen Klinikaufenthalt anraten. Und dann war auch für mich klar, okay, gut, dann gehe ich sowieso in eine Klinik und ich bin jetzt erstmal länger krank. Und ich habe mich dann auch zurückgezogen, ich war bei meinen Eltern und habe angefangen zu puzzeln und habe wirklich da, glaube ich, erstmal 3 Wochen, glaube ich, fast tatsächlich, also dann nicht 3 Wochen bei meinen Eltern, aber wirklich 3 Wochen Ruhe gehabt, wirklich auch viel Ruhe. Und ich war auch körperlich so erschöpft, dass es für mich, also es ging, körperliche Betätigung hat für mich bedeutet, ich kann abends so eine Viertelstunde Yoga machen, aber nichts Anstrengendes, sondern wirklich nur sitzen, ein bisschen dehnen. Und ich kann so 10 Minuten spazieren gehen, 10 Minuten morgens und 10 Minuten abends. Und mehr eben, war körperlich nicht drin.
Eben, aber dann ist das ein Rückzug quasi unter professioneller Begleitung schon gewesen, also mit der Diagnose. Also du hast gewusst, warum du dich zurückziehst. Ja, und vielleicht ist das ein bisschen ein Unterschied. Ich glaube, du hast ja eher so beschrieben, warum will ich nicht mehr raus, wieso mache ich keinen Sport mehr, wieso habe ich keine Lust mehr, mit den Kollegen rauszugehen. Mhm. Und bei dir ist es ja dann eher eigentlich nach dem Zusammenbruch, nach der Diagnose, und das ist ja wieder etwas anderes. Es ist quasi ein reflektierter Rückzug.
Deswegen sage ich ja, es ist nie monokausal. Es kann sich aufbauen und man zieht sich zurück und merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung und dann so verschiebt sich was. Und bei mir war es eher sozusagen dieses viel zu lange auf einem viel zu hohen Stresslevel laufen. Ging auch einher mit Rückzug. Wie gesagt, ich habe aber permanent sozusagen auf diesem Stresslevel funktioniert, habe mich aber trotzdem natürlich von anderen Dingen zurückgezogen, aber habe eben mich nicht mehr um die Dinge gekümmert, die gut für mich sind und die mir wichtig sind. So, also es ist einfach so permanent Arbeit und Stress gewesen und alles andere halt viel zu kurz und dann eben auch auf körperliche Symptome nicht entsprechend reagiert. Aber genauso wie du gesagt hast, es hat halt unterschiedliche Gründe und deswegen sind die Verläufe auch nicht linear.
Und das, was ich, also ist echt, also es passiert sehr viel im Kopf. Gedankenketten. Und du hast auch so viel Zeit dann plötzlich. Also weißt du, also du bist ja daheim und eben, du hast puzzelt, oder? Ja, das war wahrscheinlich das Meditative gewesen, um auch ein bisschen gewissen Abstand zu gewissen Sachen. Und du tust so viele Fragen von deinem Leben. Und einiges war gut gewesen. Also ich habe meine Arbeit tatsächlich auf andere Schiene gebracht. Also es hat da Sachen gehabt. Es gibt auch Kraft aus der Krise. Also es gibt ja etwas, wo es gibt ja, also ob es jetzt gewollt oder nicht gewollt ist und du kommst in so eine Krise, es gibt ja der Ruf nach Veränderung ist ja rum. Ob es jetzt nach, was tut er gut, mehr auf sich selber achten, langer die Arbeit versuchen und so weiter und so fort. Es gibt, du kommst ja gestärkt, aber dann merkst du es ja nicht. Dann willst du es auch nicht hören, dass du gestärkt wirst rauskommen. Oder dann glaubst du es einfach nicht. Und ich, also die Selbstreflexion, das sind Fragen von so vielen, das war so ermüdend. Mhm. Also, und ich hatte jetzt gesagt, so 70-80%, sage ich immer wieder, vom Luca, der vorher war, ist immer noch geblieben. Also so Charaktereigenschaften und gewisse. Und es ist eine neue Seite dazugekommen, vielleicht ein bisschen mehr Teufel, ein bisschen mehr Dunkelheit. Also wissen auch, es muss ja nicht immer schön und also nicht nur mit diesen naiven Brillen, also rosaroten Brillen im Leben durchgehen. Es gibt auch eine gewisse Schwere im Leben, die ich jederzeit verwünschen kann. Also das ist jetzt vorhanden. Also das kann ich jetzt nicht einfach so weglöschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dann auch draußen bist, hast du das Gefühl, okay, das haben wir jetzt hinter uns, beim nächsten Mal wird es nicht so heftig sein. Was vielleicht auch noch eine Illusion ist, oder? Aber trotzdem haben wir das Gefühl, okay, man hat das gemeistert, man hat das geschafft.
Und ja, ich glaube, also ganz wichtig finde ich, dass Kraft in der Krise, ich finde, das ist so etwas, wo der darf sagen, aus der eigenen Betroffenheit heraus. Und wo ich finde, darf man nie von außen sagen. Nie, einfach nie. Das ist für mich so etwas von verboten, ob es um Krebserkrankungen oder psychische Erkrankungen geht. Oder so. Und das ist so etwas, wo ich mega allergisch bin. Und, und wo aber doch manchmal sogar so in religiös verbrämten Kreisen auch noch verbreitet ist. Eben Kraft in der Schwachheit und so. Und ich finde, es geht überhaupt nicht um das. Und überhaupt Sinn von, ich glaube, es gibt ganz viel Leiden, ob das körperlich oder psychisch ist, wo sinnlos ist, glaube ich wirklich. Und wenn es einen Sinn gibt, dann ist das eine, wo bei dem individuell Betroffenen oder der individuell Betroffenen vielleicht irgendwo kann aufscheinen kann, wo ich aber nie darf irgendwie von außen nur schon erwähnen. Das finde ich wirklich etwas mega Wichtiges.
Voll, ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, weil ich jetzt, also ich bei mir auch sagen würde, ich habe mich total weiterentwickelt und es hat mir persönlich sozusagen auch in meiner Selbstreflexion viel gebracht. Aber natürlich hätte ich mir das gerne geschenkt. So.
Unfreiwillig hier.
Voll genau, ich musste da jetzt nicht diesen kompletten körperlichen Zusammenbruch erleiden und auch sozusagen die Monate danach und auch in der Therapie, in der Klinik, das ist unglaublich anstrengend. Das ist unglaublich anstrengend, sich mit dem eigenen Shit, der da im Kopf vor sich geht, permanent auseinanderzusetzen. Und auch selbst wenn man dann sozusagen mit diesem Klinikaufenthalt fertig ist, ist man ja nicht fertig mit dieser Arbeit an sich selbst und fertig mit dem sich selber wieder aufgleisen und die Veränderungen irgendwie auch in Angriff nehmen, wo man weiß, dass sie gut für einen sind und die einem auch gut tun. Nur weil sozusagen, dass diese Krankheit vielleicht irgendwie langsam behandelt wird, heißt es ja noch nicht, dass man nicht noch danach oder darunter weiter leidet. Ich war zeitgleich mit meiner Mutter krank, die wurde an der Schulter operiert und die hat quasi ihre Physiotherapie gemacht und musste ganz lang langsam wieder anfangen, ihre Schulter zu bewegen und hatte unglaublichen Muskelkater. Und ich habe da meine Therapiesitzung gemacht, beziehungsweise habe mich irgendwie mit meiner psychischen Gesundheit beschäftigt und war 3 Stunden danach vollkommen fertig mit der Welt und war erstmal so, okay, es reicht jetzt auch wieder für den Tag heute. So 1-2 irgendwie negative Gefühle, mit denen man sich dann irgendwie auseinandersetzt oder eine Situation, in die man sich dann selber begibt, weil man weiß, nee, wenn ich jetzt nicht Auto fahre, dann ist es eine Vermeidungstaktik. Also machen wir das jetzt, aber wenn du danach komplett durchgeschwitzt bist, dann musst du auch erstmal Pause machen. So. Also es ist Arbeit und es ist wie bei einer physischen Erkrankung damit umgehen. Eine Physiotherapie ist eine Psychotherapie auch Arbeit und anstrengend und hinterlässt Muskelkater und ja, vielleicht passend dazu, wenn Leute irgendwie was am Knie haben oder sowas, heißt nicht, dass das Knie nie wieder so funktionieren kann wie vorher, aber heißt, dass da immer was mit gewesen ist und man da sensibilisiert ist dafür. Und ich glaube, das ist das super Wichtige, was man auch aus einer eigenen Erkrankung mit rausnehmen kann, dass ich für mich sensibilisiert bin und achtsamer mit mir bin im Umgang mit dem, wenn ich merke, oh ja, na jetzt sind wir ja ganz schön lange nicht mehr draußen gewesen. Wann hast du denn das letzte Mal deine Freunde gesehen? Oder was, so, bist du gerade noch gut bei dir? Achtest du noch gut auf dich selbst und auf das, was dir gut tut? Aber eben auch eine Sensibilisierung sozusagen auf den Umkreis oder das soziale Netz, die sozialen, so die Menschen, die man um sich hat, und da quasi auch sensibilisiert zu sein und achtsam zu sein mit dem Gegenüber, zu schauen, habe ich da ein Gefühl dafür, wie es dem gerade geht, wie es dem gerade wirklich geht oder was der gerade wirklich braucht.
Es ist nicht schlimm, nach Hilfe zu suchen, oder? Also man hat immer das Gefühl, man müsse immer wieder funktionieren. Und klar, es gibt so Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, man ist schon da für die Familie. Zum Beispiel, jetzt wäre jetzt ein Gedanke, wo ich hätte, zu mir ist, man darf nicht krank werden, weil, wenn man, damit man irgendwie, damit die Tochter das nicht sieht, oder? Es kommt immer, jeder Lebensabschnitt hat gewisse Eigenheiten, oder? Und dann, früher habe ich gedacht, also vor allem ist es wegen der Arbeit gewesen. Also, dass ich das Gefühl hatte. Und, dass ich das nicht auferlegen will, meine Eltern. Die Trauer nicht will, einfach auf die Schultern von meinen Eltern geben, dass sie das irgendwo durch ein Anrecht haben auf ein Kind, das selber glücklich ist oder so. Oder wo das Leben ist nicht nur Lichtseiten, aber trotzdem, dass das Schatten nicht zu lang ist oder dass sie auch nicht betrifft.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, anzuerkennen, dass es Gründe für Gefühle gibt und dass Gefühle natürliche Reaktionen sind und dass es Gründe für Trauer gibt und dass es Gründe für Wut gibt und dass unser Körper oder dass wir mit Gefühlen auf etwas reagieren, wo irgendwie ja etwas Positives für uns entsteht oder wo auch was Negatives sozusagen für uns da ist und dass sozusagen diese Auseinandersetzung mit diesen Emotionen und dem, was da ist, total wichtig ist und dass dieses Wegdrücken oder irgendwas nicht da sein lassen, so psychische Erkrankung für psychische Erkrankung eben nicht förderlich ist. Das, was du gerade sagst, heißt nicht, dass man nicht irgendwann sich auf den Weg machen muss und sich darum kümmern muss und wieder so versuchen soll, auf die Beine zu kommen. Aber ein ganz großes Wort oder ein ganz großer Begriff ist Akzeptanz. Und zwar sozusagen die Akzeptanz von den negativen Gefühlen, die da sind. Oder vielleicht auch die Akzeptanz von der Scham oder von dem Gefühl, hey, ich habe Schuldgefühle, weil ich möchte nicht, dass ich mich mit meinen Gedanken oder mit dem, was mich gerade bewegt, anderen auferlegen. Ich möchte niemanden belasten. So, dass auch Gedanken oder Gefühle sind, Scham und Ähnliches, was erstmal irgendwie da sein darf und dann zu überlegen, okay, wo kommt es her und ist das gerade sinnvoll oder das ist nicht sinnvoll und es auch da sein lassen. Also Akzeptanz dessen, wie es gerade auch ist, um dann daraus auch irgendwie in einen Impuls, in ein Handeln kommen zu können und nicht direkt etwas wegdrücken wollen oder sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich schäme mich dafür oder ich kann mich ja eh niemandem anvertrauen, weil niemand versteht mich und die Gefühle sind so negativ, die will ich eigentlich alle gar nicht haben.
Ja, und spannenderweise ist es ist etwa so 2-3 Jahre gegangen, bis ich auch sagen kann, jetzt ist wieder gut, ist die Fokussierung von das, was die anderen meinen, also von außen und das, was ich will, dass ich näher zu mir komme. In verschiedenen Bereichen. Also ohne, dass ich, es hat sich so wie ergeben, also ich so näher bei den eigenen Bedürfnissen und die Meinung von, und meistens ist es eine illusorische Meinung. Also man denkt immer, dass die anderen denken über dich, oder?
Das heisst, Bullshit.
Ja, genau. und gleichzeitig aber so ein Emanzipieren. Jetzt gegenüber zum Beispiel meinen Eltern und Vorstellungen von meinen Eltern, dass die sind bewusst und unbewusst immer dabei. Also weißt du, welchen Job sollst du machen? Wie sollst du dich verhalten und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist am Schluss wollen die eigenen Eltern, dass du glücklich bist. Und du musst nicht deinen eigenen Weg finden, um glücklich zu werden. Und wenn sie das verstehen, und sie verstehen es, dann sind all die Rahmenbedingungen fallen zusammen und sie befreiend. Ja.
Und je mehr man selber sozusagen offen und bewusst und ehrlich und auch mit sich selbst sensibel sozusagen das Kommunizieren lernt und kann, was irgendwie gut, was einem gut tut und je näher man bei sich selbst ist, ist zumindest meine Erfahrung, desto klarer wird auch, mit welchen Menschen mir gut tun und wie die Freunde gut mit mir umgehen können und so klarer ist es für die auch sozusagen einen guten Umgang damit zu finden.
Ja gut, ich würde sagen, wir schließen heute die Stammtisch-Episode ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Felix, dass du mitgemacht hast. Ja. Und dir auch, Jana.
Ciao. RefLab.